jede Fraktion braucht Beinfreiheit. Es gibt so viele kleine Bausteine, die dann ein gutes Ganzes ergeben. Ich vertraue da meinen Kolleginnen und Kollegen, weil die genauso grün ticken wie ich. Also das Fiese an diesem Virus ist ja, dass es ein Grundbedürfnis des Menschen, nämlich das nach körperlicher Nähe, auf die engste Familie eigentlich einschränkt.
Da sind wir wieder. Ich habe vergessen mitzuzählen. Wir hatten ja 2 Interviews mit Stefan Engstfeld. Das heißt, wir müssten jetzt bei Folge 6 sein.
Wir sind tatsächlich bei Folge 6, ja.
Und das ist dann auch wohl die letzte Folge vor der Kommunalwahl am 13. September. Es bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die letzte Rahmenmoderation. Das Interview mit der Angela Hebeler haben wir schon aufgenommen. Das hört ihr gleich. Und wir folgen mal der Tradition, dass wir wieder ein bisschen erzählen, wo wir sind. Wir sind gar nicht so weit von unserem letzten Aufnahmeort entfernt, sind hier immer noch im Ehrenhof vor der Kunsthalle. Und was hier im Hintergrund so rauscht und plätschert, ist der Springbrunnen, der hier mitten im Hof ist. Und
ja, aber solange wir draußen bleiben, ist es natürlich eine feine Geschichte. Ja, ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast, aber ich weiß, du ja genauso, denn wir haben uns die Angela beide dringlichst gewünscht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar ist Angela die Vorsitzende der Grünen Ratsfraktion. Das ist interessant für mich. Und sie ist Sprecherin der Gesundheitspolitik, was für dich auch besonders interessant ist.
Thema Gesundheit. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit dem Thema Covid-19 befasst und da ein bisschen recherchiert und gerade auch die Situation im Gesundheitsamt. Das war natürlich auch ein Punkt, weshalb ich gerne mal dann direkt aus unserer Fraktion dazu auch was hören wollte. Und da ist die Angela als Sprecherin für den Bereich Gesundheitspolitik natürlich jetzt besonders interessant gewesen. Deshalb passt es vielleicht auch ganz gut in das letzte Interview vor der Wahl. Es ist ja auch der Grund, weshalb wir eben immer noch hier draußen sitzen, immerhin auf Sichtweite, aber 3 Meter auseinander. Und wir haben Glück gehabt, die ganzen letzten Interviews und auch unsere Rahmenmoderationen haben wir eigentlich in einem Trockenen hinbekommen und dann müssen wir mal schauen, wie das mit unserer Podcast-Reihe nach der Wahl weitergeht.
Wir müssen dabei irgendwie quasi auf gutes Wetter hoffen und wir ziehen es einfach durch, solange es draußen noch geht, weil so macht es einfach am meisten Spaß. Ihr hört natürlich die Interviews, die Spaß machen, aber wir haben natürlich auch vorher und nachher quatschen mit unseren Gästen und es ist einfach immer sehr angenehm.
Und das Interview, das wir dann eben auch hier im Ehrenhof aufgenommen haben, hört ihr jetzt. In unserem wahrscheinlich letzten Interview vor der Wahl sprechen wir jetzt mit Angela Hebeler, der Fraktionssprecherin der Grünen hier in Düsseldorf, die außerdem im Ausschuss für Soziales und Gesundheit sitzt, neben weiteren Ausschüssen. Aber das ist das Thema, weshalb wir sie heute eingeladen haben, weil das auch ein wichtiger Themenschwerpunkt ist, den wir vor der Wahl noch behandeln wollten.
Ja, genau. Herzlich willkommen auch von mir, Angela. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben heute einiges zu besprechen. Und bevor Stefan gleich die Gesundheitsexpertin interviewt, spreche ich erstmal kurz mit der Fraktionssprecherin, wie ich gerade gelernt habe. Denn du sprichst viel und du sitzt nicht viel, wie eine Fraktionsvorsitzende scheinbar. Du bildest gemeinsam mit Norbert Czerwinski die Doppelspitze. Und auf Bundesebene kennt man ja FraktionssprecherInnen und Fraktionsvorsitzende eher so als, ich sag mal, als bissige Akteure. Ich verweise da gerne auf Toni Hofreiter oder früher auch Renate Künast. Wie ist das denn auf kommunaler Ebene? Wie interpretierst du deine Rolle?
Also zum einen verstehe ich mich als diejenige, die mit dafür sorgt, dass die Fraktion geschlossen agiert. Mit Norbert Czerwinski, den du ja gerade erwähnt hast, und Stefan Soll, unserem Fraktionsgeschäftsführer. Wir sind das strategische Dreigestirn, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir überlegen vor, welche Maßnahmen, Initiativen die Fraktion ergreifen könnte oder wie wir auf Initiativen anderer Fraktionen reagieren. Wir erarbeiten einen Vorschlag, der dann in der Gesamtfraktion beraten und beschlossen wird, weil ja auch die Gesamtfraktion das dann mittragen muss. und wir vertreten die Fraktion nach außen. Also wir sprechen zum Beispiel viel mit der Presse.
Also dann auch viel mit den Kooperationspartnern.
Ja, wir haben 2014, als wir die Kooperation mit SPD und FDP beschlossen haben, haben wir das, glaube ich, sehr klug gemacht, weil wir keine Koalition, also wir drei müssen immer zusammengehen, gemacht haben, sondern wir haben in einem Vertrag die uns wichtigen Projekte und Maßnahmen, die wir gemeinsam umsetzen wollten, in den letzten 6 Jahren festgehalten. Und natürlich gesagt, wir verabschieden jedes Jahr den Haushalt fürs kommende Jahr gemeinsam. Es macht ja auch Sinn, weil das meiste halt Geld kostet. Wir haben aber gesagt, weil wir drei eben bisher noch nicht zusammengearbeitet hatten, wir mussten uns erst auch ein Stück weit kennenlernen, jede Fraktion braucht Beinfreiheit. Und wenn einer der drei Fraktionen eine neue Idee außerhalb der Kooperationsvereinbarung hat, kann sie sich dafür ihre politischen Mehrheiten suchen. Die Zusammenarbeit war dann wider Erwarten so gut, dass egal wer von uns dreien eine neue Idee hatte, sie zunächst den beiden anderen Ampelpartnerinnen angeboten hat. Und in der Regel wurden das dann eben auch Ampelbeschlüsse. Und deswegen ist diese Kooperation auch über die Jahre so geräuschlos, hat sie sehr geräuschlos gearbeitet, weil wir im Vorfeld vieles miteinander geklärt haben und es war nur in ganz seltenen Fällen notwendig, dass die Ampelspitzen ein besonderes Problem besprechen und lösen mussten.
Kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen?
Ich habe überlegt, aber mir ist keins eingefallen, weil wir das natürlich hinter den Kulissen gelöst haben. Also ich würde jetzt den einen oder den anderen Ampelpartner ein Stück weit in die Pfanne hauen, wenn ich da jetzt was erzählen würde.
Dann sprechen wir jetzt nicht über die Tour de France oder das Ed Sheeran-Konzert, sondern wir wechseln wieder zu positiven Themen.
Kannst du da sind wir ja auch nicht zusammengekommen mit der Ampel, bei den beiden Themen. Das haben wir ja nicht zur Zufriedenheit gelöst.
Ich deute mal an, dass es da ja bestimmt kritische Auseinandersetzungen intern gab, über die wir natürlich jetzt nicht sprechen werden.
Ja, natürlich.
Das gehört hier also nicht hin. Also wie gesagt, wir wechseln jetzt wieder zu den positiven Themen. Es gibt bestimmt total viele. Aber kannst du uns denn vielleicht mal dein Highlight der vergangenen Legislaturperiode berichten? Es dürfen auch zwei sein.
Also es fällt schwer, wirklich Einzelnes rauszugreifen. Also ich habe ja den Gesundheitsbereich, ich habe den Sozialbereich. Ich habe Gleichstellung, ich habe Integration, ich habe Personal und Finanzen. Also ganz viele Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, wo ich jeweils einiges auf den Weg gebracht habe. Nehmen wir vielleicht mal, das haben wir ganz zu Anfang gemacht, die Kombination Frauen, Familien, Gesundheit. Wir haben eine Hebammenzentrale ins Leben gerufen, wo eben die Termine der freiberuflichen Hebammen koordiniert werden. Das kommt den Hebammen zugute, das kommt den werdenden Eltern zugute. Im Bereich Integration, das war jetzt kein politischer Beschluss, aber nachdem wir seit 2015 eine Flüchtlingsbeauftragte hatten, ist dann zum 01.01.2018 ein Amt für Migration und Integration gegründet worden. Und Miriam Koch, ursprünglich grüne Fraktionsgeschäftsführerin, dann erste Düsseldorfer Flüchtlingsbeauftragte, jetzt eben Leiterin dieses Amtes, die hat dieses Amt so aufgestellt, wie grüne Flüchtlings- und Integrationspolitik geht, nämlich Ermessensspielräume wahrzunehmen. Wir haben Geld für Sprachkurse in die Hand genommen als Stadt für die Menschen, für die Geflüchteten, die nicht in den Genuss der Bundeskurse gekommen sind. Also es gibt so viele kleine Bausteine, die dann ein gutes Ganzes ergeben. Oder was auch relativ früh mit Ampelmehrheit beschlossen wurde, dass Menschen ohne Papiere Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Wir Grünen haben das immer angestoßen und die Ampelpartnerinnen haben sich das dann von uns erklären lassen, worum es geht, und dann sind sie mitgegangen.
Ja, vielen Dank bis hierhin. Und bevor ich dich in die jetzt gänzlich in die Welt der Gesundheit entlasse, hätte ich noch eine letzte Frage. Könntest du dir denn auch vorstellen, Fraktionsvorsitzende zu bleiben?
Ich würde das super gerne machen. Weitermachen. Ich glaube, ich habe den Job ganz gut gemacht. Mir ist nie offene Kritik entgegengekommen. Ich habe von Anfang an gesagt, und Norbert Czerwinski hat das genauso gehalten, wir sind jederzeit ansprechbar, wenn irgendjemand aus der Fraktion einen Rat braucht, einen Tipp braucht, an irgendeiner Stelle vielleicht nicht weiterkommt, dann helfen wir.
also Grundlage, gemeinsame Grundlage war ja die Kooperationsvereinbarung. Da war relativ konkret festgehalten, was wir umsetzen wollten. Und die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker bei uns, die haben wir machen lassen. Also die wussten ja, was zu tun ist. So, ich bin niemand, der alles sehen muss, der alles kontrollieren muss. Ich vertraue da meinen Kolleginnen und Kollegen, weil die genauso grün ticken wie ich.
Jetzt hast du ja gerade zum Glück das Beispiel mit den Hebammen berichtet. Mir wäre jetzt wenig eingefallen, was so in lokaler Gesundheitspolitik stattfindet. Sozialpolitik sicher sehr, sehr viel. Das wird sich jetzt natürlich ändern. Und es hat sich schon geändert, dramatisch im letzten halben Jahr. Wie hat es die Arbeit des Gesundheitsausschusses verändert? Wir reden jetzt natürlich von der aktuellen Corona-Entwicklung.
Von der Pandemie. Erstmal haben ja alle Ausschüsse nicht mehr getagt. Auch der Ausschuss für Gesundheit und Soziales nicht. Wir haben dann im sogenannten Ältestenrat, da sitzen die Fraktionsspitzen mit der Verwaltung zusammen. In der Regel wird da die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung vorbesprochen. Aber wir Grünen haben gesagt, lasst uns doch dieses Gremium nutzen, um als Politik auf dem Laufenden gehalten zu werden. Was tut die Stadtverwaltung, um die Pandemie in Düsseldorf in den Griff zu bekommen? Und wir haben uns wochenlang über die Osterferien auch wöchentlich getroffen, jeden Montag, haben uns berichten lassen, haben eigene Vorschläge gemacht. Wir Grünen haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir müssen mehr testen. Wir müssen mehr testen, testen, testen. Das fand der Oberbürgermeister erst nicht so wichtig, aber dann hat ihn, glaube ich, sein Gesundheitsamtsleiter davon überzeugt. Also wurden dann nach und nach die Kapazitäten, die gebraucht wurden, aufgebaut. Ich glaube, die erste Sitzung des Ausschusses fand dann erst wieder im Mai statt. Und da wurde dann dem gesamten Ausschuss und damit auch der Stadtöffentlichkeit berichtet, was sich in den letzten Wochen zu dem Thema getan hat.
Stichwort Gesundheitsamt, nicht nur in Düsseldorf, das hört man aus allen umliegenden Städten ja auch, dass im Moment die Testsituation doch sehr angespannt ist. Man hört von sehr vielen Menschen, die in die Testsituation gekommen sind, dass sie erstmal fast abgewimmelt werden, dass also versucht wird, Tests irgendwo zu vermeiden, soweit es irgendwie geht. Liegt das an rein technischen Problemen? Also offenbar scheinen im Moment ja die Tests selber knapp zu werden. Oder ist das auch ein personelles Problem?
Also das hören wir zum Teil auch. Es passt nicht so ganz zu dem, was die Verwaltung berichtet. Denn die Verwaltung hat Kapazitäten, nachdem es in der Anfangszeit erst 300 waren pro Tag, die möglich waren, auf zuletzt 2000 das Angebot aufgestockt und hat gesagt, so, das wird jetzt nicht mehr so nachgefragt. Also Reiserückkehrende sind jetzt nicht mehr das Thema. Die sind alle wieder da, die Familien, weil die Kinder wieder in die Schule gehen müssen. Wir reduzieren die Kapazitäten wieder, aber wir können sie jederzeit, wenn es notwendig ist, hochfahren. Also das Angebot, sich testen zu lassen, war von Anfang an da. Nach einiger Zeit hat die Verwaltung auch gesagt, es macht keinen Sinn, 3 von 5 Symptomen zu haben, weil Menschen schwer erkrankten, die überhaupt keine Symptome zeigten. So, ja, also alle haben ja auch gelernt, wie dieses Krankheitsbild sich verändert oder was Anzeichen für eine Covid-19-Infektion sind. Und natürlich kann es manchmal passieren, dass die versprochenen 48 Stunden nach Test gibt's halt den Befund, das Ergebnis, nicht immer eingehalten wird. Und natürlich kommen diese unglücklichen Einzelfälle an die Öffentlichkeit, wo die Menschen sich auch zu Recht ärgern, wenn sie kein Ergebnis haben und nicht wieder zur Arbeit gehen können. Das ist völlig richtig, ja, sich zu beschweren, wenn es nicht gut läuft. Aber ich glaube, es sind Einzelfälle, weil die Verwaltung, denke ich, inzwischen so viel Erfahrung hat, dass sie wirklich nach Bedarf eben auffahren und runterfahren kann.
Ein Teil des Problems sind ja auch die Übertragungswege, gerade in der Öffentlichkeit, da wo viel gefeiert wird. Und auch da steht Düsseldorf ja immer wieder im Rampenlicht. Siehst du da Möglichkeiten, in Zukunft auch noch weiter präventiv wirksam zu werden?
Also das Fiese an diesem Virus ist ja, wobei das natürlich nicht absichtsvoll handeln kann, dass es ein Grundbedürfnis des Menschen, nämlich das nach körperlicher Nähe, auf die engste Familie eigentlich einschränkt. Und das ist für alle Menschen eigentlich schwer auszuhalten, dieses Bedürfnis nicht befriedigen zu können. So. Und ich glaube, wir werden mit dem Infektionsrisiko weiterleben müssen. Ich glaube aber, dass wir gut durchkommen können, wenn wir alle die sogenannten AHA-Regeln einhalten. Also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Das muss einfach in Fleisch und Blut übergehen. Diese Regeln, die
sehr einfach sind, einzuhalten. Und dann kommen wir da gemeinsam auch gut durch. Also wie gesagt, ich sehe schon auf der einen Seite, und das, da muss man immer wieder darauf hinweisen. Das ist, ich weiß, das nervt dann eben auch. Aber jüngeren Menschen muss auch klar sein, dass sie genauso gefährdet sind. Von Risikogruppen, wie man anfangs gesprochen hat, zu sprechen, macht nicht mehr alleine so viel Sinn. Weil eben jeder Mensch in jedem Alter, auch ohne Vorerkrankung, schwer an Covid-19 erkranken kann.
Aber das sollte ja eigentlich mittlerweile im Allgemeinwissen verankert sein. Ist es offenbar nicht. Plant ihr da irgendwas Konkretes Richtung Aufklärung, Richtung mehr Informationen von Seiten der Grünen?
Na, im Moment befinden wir uns ja alle im Kommunalwahlkampf.
Das ist eben ein wichtiger Punkt. Ich denke, auf der einen Seite seid ihr euch wahrscheinlich alle einig, was dieses Covid-19-Thema angeht. Auf der anderen Seite könnte es ja durchaus hier auch unterschiedliche Forderungen geben oder unterschiedliche politische Ziele, wie man in Zukunft lokal auch damit verfährt.
Ich glaube schon, dass zielgruppenspezifische Ansprache, wie das so schön heißt, Sinn macht. Da braucht man dann nur das geeignete Vorbild, um zum Beispiel Jugendliche anzusprechen, auf die Aha-Regeln immer wieder aufmerksam zu machen, keine Angst zu machen, aber zu sagen, liebe Leute, wenn ihr die Regeln einhaltet, dann schützt ihr nicht nur andere, sondern auch euch selbst. Ich glaube schon, dass man mehr machen kann, als bisher getan wird. Wie gesagt, zielgruppenspezifische Ansprache ist sehr sinnvoll. Im Moment liegt das Heft des Handelns halt bei der Verwaltung. Der alte Rat ist zwar noch bis zum 31. Oktober im Amt. Es wird auch noch mal einen Zyklus von Ausschusssitzungen und am 8. Oktober auch noch mal eine Ratssitzung geben. Aber da zeichnen sich wahrscheinlich schon neue Ratsmehrheiten wahrscheinlich ab. Ich weiß nicht, wie viel da noch mit der alten Ratsmehrheit wird beschlossen werden können. Wir haben mitten in den Sommerferien als grüne Ratsfraktion drauf gedrungen, dass wieder eine Ältestenratssitzung einberufen wird, weil wir viele Tage hintereinander um die 20% 7-Tages-Inzidenz waren. Die Zahlen werden ja immer tagesaktuell veröffentlicht, in den Zeitungen, auf der Homepage der Landeshauptstadt. Das haben wir natürlich verfolgt. Und wir wollten wissen, ob die Verwaltung uns das erklären kann, dass wir steigende 7-Tages-Inzidenz über 20, 22, 3, 23, 6, 24, 7. Und wo es hin, also wo kommt es her, wo geht's hin? Was müssen wir tun, damit es nicht über 30 geht? Weil dann hätten wir als Stadt schon wieder Beschränkungen gefahren. Also zum Beispiel Gastronomie wieder schließen.
Das nur mal als Zwischenstand, wir nehmen ja jetzt schon Ende August auf. Wir haben heute den 27. August. Also das heißt, bis dieses Interview jetzt ausgestrahlt wird, mag sich jetzt einiges verändert haben. Wir sind jetzt tagesaktuell bei 22 Fällen und das kann sich natürlich schon deutlich verändert haben. Wir hoffen in die positive, also in die kleinere Richtung.
Ja, interessant war die Antwort der Verwaltung. Wir haben ihnen unsere Frage vorab geschickt. Dann haben die wirklich geguckt, können wir das erklären? Und sie haben gesagt, wir können es nicht erklären. Wir können nicht erklären, aufgrund welcher Ereignisse die Inzidenz steigt. Es war klar, es kann nicht nur die Altstadt sein, weil in der Altstadt feiern Menschen, die nicht in Düsseldorf wohnen, die also sich hier nicht testen lassen und so weiter und so fort. Das war in den Ferien, das war vor der ersten Hälfte der Sommerferien, also da waren die ersten noch nicht aus dem Urlaub wieder zurück. So, die konnten es auch nicht gewesen sein, die Reiserückkehrenden. Schule, Kita, Sparflammenbetrieb, also auch mit Statistiken und wo könnte man. Es waren nicht die Seniorenheime, keine monokausale Erklärung, woher diese Zahlen in Düsseldorf kommen. Und deswegen ist umso wichtiger, eben zu sensibilisieren, alle Bevölkerungsgruppen zu sensibilisieren, haltet bitte die Aha-Regeln ein. Dann kommen wir alle auch gut durch den Alltag und durch diese Krise.
Gut, mir fällt an der Stelle jetzt die Standardfrage, die wir immer haben, etwas schwer. Wo siehst du deinen Bereich in Düsseldorf im Jahr 2025, also zum Ende der kommenden Legislaturperiode, weil ich denke, die nächsten wahrscheinlich anderthalb Jahre werden immer noch von diesem Thema maßgeblich bestimmt sein.
Ja, also ich hoffe ja, dass Corona irgendwann zu Ende ist, was immer das dann heißt. Aber kein Mensch weiß, wie lange das dauern kann. Es gibt ja noch andere Themen im Gesundheitsbereich. Zum Beispiel die Suchthilfe-Thematik. Wir haben ein neues Suchthilfekonzept aufgelegt. Da haben wir den Bereich sortiert in Prävention, Überlebenshilfe und ausstiegsorientierte Hilfen. Und bei den ausstiegsorientierten Hilfen sind wir gerade dabei, zwei dezentrale Hilfezentren aufzubauen. Da ist auch die CDU mit dabei. Beim Ausstieg sind die immer dabei. So, also nicht bei Kohle. Okay,
konntest du dir nicht verkneifen, ne?
Ja, so, also das ist, und diese Hilfezentren vernünftig aufzubauen, das wird die nächsten 5 Jahre dauern und da wird es auch politische Begleitung brauchen.
Normalerweise stellen wir jetzt zum Abschluss als zweite Abschlussfrage quasi nochmal die Frage, was steht denn für dich wahlkampftechnisch die nächsten Wochen an? Auch das ergibt heute keinen Sinn, darum würde ich die Frage mal ein bisschen abändern. Was steht denn für dich am Wahlsonntag an? Sag bitte nicht wählen.
Nein, ich mache Briefwahl und wir werden einen Raum im Rathaus haben, in dem wir als grüne Ratsfraktion uns in einer begrenzten Anzahl aufhalten können, um die Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und dann auch darauf zu reagieren. Wahrscheinlich wird das OB-Wahlergebnis als erstes ausgezählt. Da werden wir uns sehr freuen, wenn Stefan Engstfeld in die Stichwahl kommt. Und dann halt die anderen Wahlen, wie der Rat neu zusammengesetzt sein wird. Die Bezirksvertretungen werden wahrscheinlich zuletzt kommen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich werde die ganze Zeit da sein.
Ja, dann wünschen wir viel Spaß und Durchhaltevermögen dabei. Vielen Dank.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Soweit das Interview mit Angela Hebeler. Das war jetzt vor der Kommunalwahl unser letztes Interview, unsere letzte Folge. Ja, an dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank an alle unsere bisherigen Gäste. Wir haben gerade schon gesagt, das ist die 6. Folge mittlerweile.
Und da sind einige zusammengekommen.
Da sind sogar mehr als 6 Gäste.
Einen hatten wir doppelt, damit kommen wir dann wieder auf 6 Gäste.
Tatsächlich, so. Ja, wir haben mit Lukas Milczarek über Klimaschutz gesprochen, mit Mirja Cordes über die Jahresmitgliederversammlung, mit Uwe Warnecke über Wohnungspolitik, mit Clara Gerlach über Kulturpolitik, mit Stefan Engstfeld über Mobilität und über Wirtschaft. Ja, und heute mit Angela Hebeler über Gesundheitspolitik. Und sie hat natürlich auch nochmal einen Einblick über ihre Rolle als Fraktionssprecherin gegeben. Und so viel vorweg, es wird kurz nach der Wahl am 13. September eine Folge geben, in dem wir die Ergebnisse der Kommunal- und OB-Wahl analysieren, soweit es dann auch möglich ist. Wir werden das natürlich auch gemeinsam mit einem Gast diskutieren. Wie das konkret ausgestaltet wird, verraten wir aber noch nicht. Dafür müsst ihr dann reinhören.
Ja, da warten wir mal auf den Wahlsonntag. Ich habe meine Briefwahlunterlagen schon bekommen, von daher muss ich gar nicht auf den Sonntag warten. Aber natürlich bis zum Ergebnis werden wir auf jeden Fall bis Sonntagabend warten müssen. Ich denke mal, es wird so um 10 Uhr abends werden, bis zumindest klar ist, wer als Oberbürgermeisterkandidat dann ins wahrscheinlich Rennen für die Stichwahl geht. Und am Folgetag werden wir dann genau was zu den einzelnen Positionen erfahren.
Genau. Und dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer geht wählen. Es sei denn, ihr habt eure Briefe schon abgeschickt.
Und danach werden wir uns dann wahrscheinlich in einem etwas veränderten Format wieder hören. Aber das lassen wir noch reifen.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin nochmal kurz zu uns. Mein Name ist Stefan Schmidt. Ich bin Podcaster und Webentwickler hier aus Düsseldorf.
Ja, ich bin Simon Schütter, Kommunikationsberater hier in Düsseldorf. Und wir sind, wie ihr, glaube ich, unschwer erkennen könnt, beide Mitglied hier im Grünen Kreisverband.
Ja, und uns hat es auch Spaß gemacht, diese Interviews zu führen und Erfahrungen mit diesem Format zu sammeln. Und werden das sicher nach der Wahl fortsetzen. Bis dahin.
Bis dahin.